Also es ist eine interaktive Ausstellung mit dem Ziel, eine Alltagssituation nachzustellen. Und es geht um die Einkaufssituation, die wir alle kennen, tagtäglich vornehmen. Also wir gehen in einen Einkaufsladen, kaufen uns Nahrungsmittel. Oftmals oder viele Leute überlegen sich dabei nicht sehr, sehr viel. Und deswegen probieren wir genau das mit unserer Ausstellung zu verbessern. Wir probieren aufzuzeigen, was der tägliche Einkauf bzw. die Wahl der Produkte, die wir schlussendlich an der Kasse im Körbchen haben, für Auswirkungen hat auf Mensch und Umwelt.
Wenn man diesen Parkour macht und etwas einkauft, dann erhält man am Schluss ein Resultat. Das wird dann grafisch angezeigt. Sieht aus wie so ein Smart Vote Spider. Was wäre dann am besten am Schluss? Wie sieht das am Schluss aus? Man hat dann so ein Sechseck und dort sieht man, wie man abschneidet bei Klima eben oder Biodiversität. Was wäre das Ideal?
Also das Ziel, das Ideal ist eigentlich eine möglichst große Fläche. Und hier vielleicht nochmal zur genauen Erklärung. Also man kommt zu uns, nimmt ein Körbchen in die Hand und kann Produkte quasi wie einkaufen. Also man kauft sie nicht richtig, sondern man kriegt dann an der Kasse die Quittung der Auswirkungen auf die Umwelt. Und da hat man bei den Bewertungskriterien immer, kriegt man 1 bis 6 Punkte. Und 6 Punkte wäre das Maximum. Und deswegen wäre eben desto größer die Fläche, am Ende ist desto nachhaltiger ist das einzelne Produkt. Und wir haben das so gewählt, dieses System, weil diese Fläche, das bleibt einem, dieses Bild. Vor allem, wenn man dann eine ganz kleine Fläche hat und dann auch noch überrascht ist, dass ein Produkt dermaßen schlecht abschneidet, bleibt das irgendwie ziemlich gut hängen bei den Leuten.
Spielen wir das mal einfach nach. Wir gehen jetzt in den Supermarkt und kaufen uns Esswaren. Und was haben Sie jetzt da eingekauft?
Zur Anschauung haben wir uns 3 Produkte jetzt ausgewählt. Das sind einerseits Cherry-Tomaten Microbudget aus Spanien. Dann haben wir einen Lattichsalat aus der Schweiz, aus der Region. Und ein Bio-Rüebli aus der Region. Und jetzt gehen wir mal an die Kasse und schauen, wie diese Produkte abschneiden.
Und hier hat es jetzt so einen Kassencomputer mit einem Scanner. Und da kann man die Strichcodes von diesen Produkten einscannen. Und das machen Sie jetzt. Fangen wir doch mal an mit den Microbudget-Tomaten.
So, jetzt sehen wir diese Fläche, diesen Spider der Microbudget-Tomaten. Hier ist jetzt die Fläche sehr klein, weil diese Tomaten werden in Spanien angebaut, in Almeria. Almeria ist ein Wüstengebiet und Tomaten brauchen sehr viel Wasser. Das heißt, diese ganzen Plantagen müssen täglich bewässert werden und da werden Grundwasserreserven angezapft und somit geht das Grundwasser zurück. Ein weiteres Problem, was wir da auch noch haben, jetzt auf der sozialen Seite, ist, dass in Almeria sehr viele Migranten ausgebeutet werden, die dann gleichzeitig auch noch auf den Plantagen wohnen, kaum etwas verdienen und eigentlich wirklich ausgebeutet werden.
Das zeigt dann an, eben bei Lebensgrundlage haben wir nur eine 1 und bei der Verschmutzung zum Beispiel auch eine 1. Sozialverträglichkeit, besser schneiden wir ab. Beim Klima, dort haben wir immerhin eine 4. Das erstaunt mich jetzt ein bisschen beim Klima. Ich hätte jetzt gedacht, wenn man das aus Spanien hierher bringen muss, müsste man dort auch eine 1 haben.
Gut, diese Tomaten, die kommen ja mit dem Lastwagen aus Spanien und daher haben wir nicht, das ist nicht so ein weiter Weg und der Transport macht eigentlich auf den Gesamtfußabdruck nicht sehr viel aus, außer es ist ein Flugtransport. Flugtransporte sind gravierend fürs Klima, aber jetzt ein Lastwagentransport aus Europa ist nicht so schlimm und deswegen bewerten wir das mit einer 4. Sie haben jetzt noch die Verschmutzung angesprochen, dass sie da auch sehr schlecht abschneiden und das liegt einfach daran, dass diese Tomaten in einer Monokultur angebaut werden. Das heißt, es hat da einfach nur Tomaten, 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 was natürlich ein Paradies ist für jeden Schädling und jede Pflanzenkrankheit. Und dass man diese Früchte dann eben ernten kann, dieses Gemüse, arbeitet man da mit chemischen Pflanzenschutzmitteln, welche dann sich schlussendlich im Boden anreichern oder ins Grundwasser gehen.
Schauen wir jetzt mal weiter und nehmen den Lattich hervor, der aus der Region stammt. Da haben wir also das Problem vom Transport nicht. Da denke ich, da lachen uns viele gute Zahlen an. Schauen wir.
Genau, da sehen wir jetzt beim Klimaschneiden es sehr gut ab, weil er eben aus der Region kommt, einen sehr kurzen Arbeitsweg. Das ist ein Produkt aus der Schweiz. In der Schweiz haben wir bekanntlich auch sehr gute Arbeitsbedingungen, deswegen schneidet es auch da sehr gut ab. Außerdem braucht dieser Salat nicht sehr viel Wasser bei der Herstellung und es wird auch vorwiegend Regenwasser genutzt. Wir haben aber trotzdem noch einen kleinen Abzug bei der Verschmutzung und bei der Biodiversität, weil eben auch in diesem Anbau chemische Pestizide und synthetische Dünger eingesetzt werden.
Das war zu erwarten, weil es eben nicht bio ist, weil es eben nur aus der Region ist. Jetzt noch das Bioprodukt aus der Region. Ich erwarte jetzt mal, dass wir sechsmal eine 6 holen.
Genau, das ist dann das Optimum quasi. Da haben wir einfach noch ein bisschen Abzug jetzt für die Verpackung. Aber eben da haben wir BioSwiss, die Knospe, zertifiziert dieses Produkt. Ein Rüebli braucht nicht sehr viel Wasser. Eben, wir haben kaum Verschmutzung verglichen jetzt mit einem konventionellen Produkt. Die Biodiversität wird sogar noch gefördert in dem biologischen Landbau und auch eben auf der sozialen Seite. Das Produkt kommt aus der Schweiz, schneidet dementsprechend positiv ab.
Dann sieht man auch den Preis und dort fällt dann eben wieder auf, dass das am schlechtesten abschneidet, ist auch das billigste. Das war so zu erwarten. Gibt es dann auch ab und zu eine Überraschung, wenn man das anschaut?
Ja, also es gibt durchaus auch teurere Produkte, die nicht sehr gut abschneiden. Da gibt es Produkte von Firmen, die man denkt, ja, das sind traditionelle Firmen. Ich nenne jetzt hier einen Namen, das ist die Lindt-Schokolade, welche ja nicht zertifiziert ist. Die ist weder Bio noch Fairtrade zertifiziert. Und im Kakaoanbau in Westafrika ist einfach bekannt, dass da sehr viele Kinder arbeiten. Und deswegen kann man eigentlich nicht ausschließen, dass jetzt zum Beispiel in einer Lindt-Schokolade dann auch Kakao drin ist, welches von Kindern geerntet wurde. Wir werfen jetzt Lindt das nicht direkt vor, aber man kann es einfach nicht ausschließen, wenn es nicht unabhängig kontrolliert wird.
Gibt es denn auch Produkte, wo man das Gefühl hat, die sind super umweltfreundlich und entpuppen sich dann doch halt in einem anderen Bereich? Vielleicht schneiden sie dann gut ab bei der Verschmutzung, weil sie gut produziert werden, aber an einem anderen Ort versagen sie dann, sind sie dann ungenügend?
Ja, ich denke, was man so über den Daumen sagen kann, ist, dass halt in der Schweiz viele Leute ein bisschen ein zu romantisches Bild von unserer Landwirtschaft haben. Also wir haben viele Besucher, die sind dann überrascht, wenn Schweizer nicht Bioprodukte schlechter abschneiden. Aber auch wir haben große Probleme in der Landwirtschaft, wenn man jetzt sieht, mit diesen Initiativen, die auf uns zukommen in der Zukunft, mit der Trinkwasserinitiative, mit der Pestizidverbotsinitiative. Also wir haben auch Probleme mit Chemie, mit chemischen Pflanzenschutzmitteln, die zum Teil recht großzügig ausgebracht werden, vor allem auch verglichen mit Anrainerländern, verglichen mit Deutschland und Frankreich, setzen wir pro Fläche viel mehr Pestizide ein, was dann schlussendlich auch einen negativen Effekt hat auf die Biodiversität. Und ich denke, das ist generell etwas, was einige Besucher bei uns schlussendlich überrascht. Aber das kommt ja nicht von nirgendwoher, wenn man die Fernsehwerbung anschaut, wo Werbung gemacht wird für Schweizer Produkte, hat man auch oftmals, wird einem ein Bild gezeigt, das eben nicht der Realität entspricht.
Von den glücklichen Hühnern zum Beispiel, die in Wirklichkeit in einer Hühnerfabrik für uns schuften müssen, böse gesagt. Also jetzt haben wir diesen Einkauf gemacht und analysiert und ich habe das Glück als Journalist, dass Sie mir das alles ganz im Detail erklärt haben. Wie ist es dann für die Leute, die hier reinlaufen und so einen Parcours machen und am Schluss noch Fragen haben? Ist dann jemand von euch da, der auch noch Antworten gibt und mit einem diesen diesen fiktiven Einkauf bespricht?
Genau, ja, das ist so. Also während unseren täglichen Öffnungszeiten sind immer zwei Personen hier, um genau eben das zu machen, unsere Besucher zu betreuen, ihnen die Bewertungen zu erklären und halt einfach auf alle Fragen, die sie haben, einzugehen und zu antworten. Das ist auch eine tolle Sache an dieser Ausstellung, eben, dass sie eigentlich immer betreut ist. Und man kann dann auch, findet auch verschiedenes Infomaterial zum Thema, was man dann auch mit nach Hause nehmen kann.
Jetzt scheint es fast bewusst gewählt, dass diese Ausstellung jetzt vor einer Abstimmung stattfindet, nämlich im September stimmen wir über eine faire und ökologische Landwirtschaft ab. Über zwei Vorlagen, haben Sie das bewusst so gewählt?
Nein, das hat nichts miteinander zu tun. Wir sind mit dieser Wanderausstellung seit 2011 in verschiedenen Städten der Deutschschweiz unterwegs und suchen uns einfach jedes Jahr wieder neue Partner, wo wir aufstellen können. Ja, wie Sie angesprochen haben, Ende September kommt die Fairfood-Initiative vors Volk. Wir sind sehr gespannt, wie diese ankommt. Die ersten Umfragen sind durchaus positiv. Wir als Stiftung Biovision unterstützen dieses Anliegen und ja, wir probieren eben mit unserem Projekt Clever dieser Ausstellung auch die Leute eben dahin zu sensibilisieren, dass man quasi nicht mal gesetzliche Vorschriften bräuchte, sondern die Menschen von sich aus ein bisschen nachhaltiger einkaufen.
Sie haben es soeben gesagt, diese Ausstellung ist schon eine Weile unterwegs. Jetzt wird sie hier in Bern angeboten, richtet sich auch ganz besonders an Schulklassen. Also Schulen können sich hier melden, aber man kann auch einfach hier in der PH Bern, also in der ehemaligen Schulwarte, reinlaufen und diese Ausstellung anschauen kommen und mitmachen. Wie sind denn so die Erfahrungen von den letzten beiden Jahren? Wie haben die Leute, insbesondere auch die Kinder, darauf reagiert?
Also wir haben sehr viel Interesse bei Schulen. Also wir haben jetzt dieses Jahr hatten wir bisher zwei Standorte. Wir waren in Arbon am Bodensee und in Rapperswil-Jona und hatten da zusammen über 80 Schulklassen, die schon bei uns waren. Hier in Bern haben sich jetzt auch schon 26 angemeldet. Also unser Angebot wird rege genutzt und auch geschätzt von den Lehrerinnen. Es ist halt so ein bisschen außerschulischer Lehrraum, wo die Kinder nicht einfach nur im Schulzimmer sitzen, sage ich mal, und dem Lehrer zuhören, sondern wo sie wirklich etwas machen können. Aber es ist uns, oder auch mir persönlich, immer wieder ein Anliegen, eben auch zu erwähnen, dass unser Angebot auch für jeden Mann und jede Frau in jedem Alter da ist. Wir haben täglich von 12 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei und ich denke, da kann jeder und jede kann hier noch etwas mitnehmen. Klar, die Jugendlichen sind unsere Fokusgruppe. Es natürlich wäre super, wenn man von klein auf, von jung auf schon nachhaltig konsumiert und jugendliche Kinder sind vielleicht auch noch etwas offen, etwas Neues zu lernen, noch nicht so verfahren in ihren Gewohnheiten. Und schlussendlich erhoffen wir uns natürlich auch immer über die Kinder dann an die Eltern heranzukommen, weil die Kinder je länger, je mehr auch einen großen Einfluss aufs Einkaufsverhalten der Eltern haben.